Ja, also nochmal herzlich willkommen und schön, dass ihr heute dabei seid beim Online-Impuls zusammen mit Bodo, dem vorerst letzten Impuls vor der Sommerpause. Wir freuen uns jetzt schon darauf, auch im Herbst dann weitermachen zu können und werden später noch einen Ausblick auch dazu geben. Das Thema ist heute, wieso in der VUCA-Welt das Vertrauen der Kontrolle immer überlegen ist. Und dazu hat Bodo einige Gedanken mitgebracht und wird uns daran teilhaben lassen. Und wir werden etwa eine Stunde gemeinsam haben, sodass Bodo erst einen Impuls gibt und wir dann später dazu einladen, dass ihr Fragen stellen könnt zu dem, was ihr verstanden habt, was ihr gehört habt oder auch andere Fragen, die euch in dem Zusammenhang bewegen. Und vielleicht ganz kurz auch nochmal zur Funktion für diejenigen, die vielleicht das erste Mal dabei sind. Wir machen das Ganze ja mit Zoom. Das heißt, lasst bitte euer Mikro stumm geschaltet, außer ihr habt etwas mitzuteilen. Wenn ihr später eine Frage haben solltet und diese gerne stellen möchtet, dann nutzt ihr über die Reaktionen Funktion das Handheben. Das heißt, unten in der Leiste über Reaktion kommt ihr zum Handheben. Und es gibt ältere Versionen von Zoom, da gibt es diese Funktion nicht. Wenn das so sein sollte, schreibt mir einfach über den persönlichen Chat und dann werde ich das Ganze ja, berücksichtigen. Also schön, dass ihr dabei seid und Bodo, jetzt gebe ich weiter an dich.
Ja, Mirko, ganz lieben Dank und ja auch herzlich willkommen meinerseits hier in der vorerst letzten Runde, jetzt vor dem Sommer. Und ich freue mich, dieses Thema mit euch zu bewegen. Ja, die VUCA-Welt, einige, wir haben ja mal so eine Umfrage gemacht, wem sagt denn das überhaupt etwas, was die VUCA-Welt ist? Letztendlich brauchen wir nur ein Stück weit auf das letzte Jahr zu schauen. Da haben wir alle Merkmale, alle Adjektive letztendlich, die die VUCA-Welt so ein Stück weit ausmachen. Ja, es ist unbeständig, es ist komplex, es ist mehrdeutig, es ist in der Summe ausgesprochen einfach extrem unsicher. Unsichere Zeiten zu planen wird immer schwieriger. Und wenn wir mal mit unseren Banken gesprochen haben, also früher, dann ging es immer so um 5-Jahres-Planung oder so. Und heute sind, glaube ich, 5-Jahres-Planung mehr oder weniger obsolet, weil wir schließlich heute nicht wissen, was morgen geschieht. Also die Halbwertszeit eines Sachverhaltes wird immer kürzer. Während wir ja vor 50, 60 Jahren durchaus mit gutem Gewissen und einer guten Sicherheit ein paar Wochen wahrscheinlich im Voraus planen konnten, wissen wir tatsächlich heute nicht, was morgen geschieht. Das macht natürlich sehr viele Menschen unruhig, weil es doch ein sehr ausgeprägtes Sicherheitsbedürfnis gibt. Wir sind ja auf die Zukunft ausgerichtete Wesen, wir Menschen, und wir fühlen uns immer dann besonders wohl, wenn wir das, was vielleicht geschieht, tatsächlich ein Stück weit auch absehen können, nicht nur antizipieren brauchen, sondern wirklich absehen können, damit wir immer ruhig schlafen können. Das ist so die Situation. Und nun haben wir im letzten Jahr ja eben bei uns jetzt, wie viele andere auch, diese Pandemie gehabt. Und ja, von heute auf morgen war alles anders. Und die Frage war, ja, welche Bedeutung hat dann überhaupt noch das Controlling, so wie wir es in der Vergangenheit kennengelernt haben, und wozu dient das Controlling unter anderem auch, wie wir es in der Vergangenheit in den letzten 10 Jahren bei uns im Unternehmen kennengelernt haben, und wie tauglich ist denn das überhaupt noch für die Zukunft? Was wir in jedem Fall gemerkt haben im letzten Jahr war, dass das Vertrauen in die Möglichkeiten und Fähigkeiten der Menschen uns sehr gut über die Runden geholfen hat. Also eben nicht zu versuchen, alles zu kontrollieren, sondern ja, den Menschen das Vertrauen zu schenken, all das für das Unternehmen Erforderliche zu tun, damit wir gut über die Runden kommen. Und das, was mir so eindrücklich für einen Satz ich mir zusammengezimmert habe im Kopf, war, dass Vertrauen in jedem Fall Freiheit schafft. Ja, und das kennen wir ja auch vielleicht aus der Beziehung zu Kindern, zu Mitmenschen, dass immer dann, wenn Vertrauen im Spiel ist, entsteht so ein Gefühl von Freiheit. Ja, und immer dann, wenn Misstrauen im Spiel ist und alles kontrolliert werden muss, dann fühle ich mich eher eng und gefangen. Und wenn es natürlich unbeständig wird, dann ist es mit der Kontrolle nur sehr schwer umzusetzen. Also wenn ich mir auch nur ansatzweise versucht hätte vorzustellen, diese Zeit der Pandemie über ein Kontrollsystem irgendwie zu versuchen, abzusehen oder zu steuern, dann wären wir schon allein deshalb hoffnungslos überfordert gewesen, weil die Entscheidungsprozesse viel zu lang gedauert hätten. Also die Aufbereitung der Zahlen, derer es bedarf, um dann daraus zentral gesteuert irgendwelche Entscheidungen zu treffen, hätte uns kurz und salopp gesagt komplett das Genick gebrochen. Am Wochenende war ich im Kloster und da hatten wir das Thema auch und da war eine ganz interessante Frage, nämlich die Frage, oder ich komme nochmal zurück zum Thema Controlling, was mir auch in den letzten Wochen immer mehr begegnet ist, in Gesprächen mit Unternehmern, auch mit großen Unternehmen, war, dass die Instrumente, auch die Kontrollinstrumente, derer sich die Führungskräfte in der Vergangenheit bedient haben, eben im Zeitalter des Homeoffice auch plötzlich an Bedeutung verloren haben. Also wie führe ich Menschen außerhalb meines Verfügungsbereiches? Ja, wenn wir über Kontrolle sprechen, dann sprechen wir ja auch darüber, über etwas oder jemanden zu verfügen. Ich habe Zugriff, ich kann ihn steuern. Und das ist ja auch das, woraus unsere Führung in der Vergangenheit ein Stück weit entstanden ist, nämlich mit dem, es ging um den Versuch, den Mensch der Maschine gleich zu machen. Ja, das ist also eine Maschine, die steuere ich, die macht das, was ich sage. Und das wurde ein Stück weit auch übertragen auf den Menschen, bestenfalls ihn so zu organisieren, so zu funktionalisieren, so zu positionieren im Unternehmen, dass er eben genau das tut, was eine Instanz denn dann tatsächlich für diesen Moment für erforderlich hält. So, und das hat sich natürlich jetzt erübrigt. Und die Frage ist ja, wie können wir dem begegnen und welche Antworten gibt es eben darauf, wenn sich die Umstände total ändern? Als ich diese Woche im Kloster war, da saß ich auch mit ein paar Controllern tatsächlich zusammen in einem Kurs. Und die Frage, die dort war, war, ja, Bodo, wie kannst du denn oder wie hast du damals die Zeit dafür gewinnen können, um dich mit Themen wie Kloster, Führung, Spiritualität, Coaching etc. pp. Zu gewinnen? Und ich habe dann den Teilnehmern berichtet, dass ich damals als erstes damit begonnen habe, erstmal vieles in Frage zu stellen. Und dabei habe ich auch die Zahlen in Frage gestellt, die mir damals aus dem Controlling-Bereich zur Verfügung gestellt worden sind. Also die Frage war, wozu dienen denn überhaupt die Zahlen und was geschieht mit der Erkenntnis, die aus diesen Zahlen heraus entsteht? Das waren so zwei elementare Fragen. Und ich habe mich dann einfach mal getraut, ich habe mir die Frage gestellt, was passiert denn eigentlich, wenn nichts passiert? Also wenn ich mir die Zahlen jetzt, die mir ganz fleißig vom Controlling geliefert worden sind, nicht lese, geht das Unternehmen dann den Bach runter? Das war so meine Fragestellung, die ich hatte. Und ich habe dann über einen gewissen Zeitraum einfach mal die Zahlen, die alle aufbereitet worden sind, nicht angeguckt. Ich habe sie mir nicht angeguckt. Ich habe den operativen Einheiten, den Verantwortlichen, den Spielraum gegeben, für sich die Zahlen herauszupicken, die sie brauchen, um die operativen Einheiten gut steuern zu können. Und ich habe nach relativ kurzer Zeit festgestellt und nach einigen Kursen im Kloster, die viel Zeit in Anspruch genommen haben, dass eigentlich nichts passiert, wenn ich mir diese Zahlen nicht angucke. Daraufhin habe ich mir die Frage gestellt, ja, wozu dienen denn die Fragen? Worauf zahlen diese Zahlen denn wirklich ein? Zahlen die ein auf die Entscheidungen für die Entwicklung des Unternehmens? Und wenn ja, welche Zahlen? Oder zahlen sie doch eher ein auf mein Bedürfnis nach Sicherheit? Also wie groß ist der Anteil der Zahlen, die eigentlich mehr das Bedürfnis nach Sicherheit befriedigen, als dass sie denn tatsächlich Entscheidungen nach sich ziehen, die die Entwicklung des Unternehmens konstruktiv, progressiv voranbringen? Das war so die Fragestellung. Und letztendlich bin ich dann übereingekommen, für mich jetzt als Gesamtverantwortlicher, dass für mich nur eine Zahl interessant ist und die anderen Zahlen eigentlich gar nicht so interessant sind. Und habe dann sehr gegen das Controlling auch gewettert. Ich habe gesagt, wozu brauchen wir denn die ganzen Zahlen? Habe natürlich naiv, wie ich war, damals nur aus meiner Perspektive argumentiert und habe darüber die Menschen vergessen, die tatsächlich mit den Zahlen arbeiten. Aber ich habe auch auf ein Stück weit bin ich auch auf Verständnis gestoßen. Und die Frage war, ja, wie gehen wir denn jetzt um mit den ganzen Zahlen? Weil ich auch gelernt habe, dass sie unglaublich viel Ressourcen, unglaublich viel Energie binden, erst überhaupt einmal diese Zahlen zu konstruieren, zu organisieren, aufzubereiten. Das war ein ganz großer Faktor. Und sie waren auch nicht sicher, würde ich. Also es war immer sehr stark zu interpretieren. Ja, macht die Zahl Sinn oder macht die keinen Zahl? Macht die keinen Sinn? Wie weit schaue ich in die Zukunft? Wie belastbar ist denn das überhaupt? Und je unbeständiger es wird, desto unbelastbarer wird ja so eine Zahlenkonstruktion. Das war so etwas, und ich hatte noch etwas, was uns total eingeschränkt hat. Wir hatten früher Budgets geschrieben, ja, um dann später auch einen Soll-Ist-Abgleich zu machen. Und diese Budgets hatten zur Folge, dass die Menschen sich hinter diesen Budgets versteckt haben. Also die Menschen haben den Zahlen gedient, und wenn dann etwas offensichtlich Kluges, Interessantes oder Wertvolles außerhalb der Planungen auf uns zukam, die sogenannte Gelegenheit, ja, dann wurde die häufig verworfen, weil keiner hatte irgendwie das Gefühl, dass er jetzt dafür einstehen möchte, und das ist ja nicht sein Budget und das ist nicht mein Budget. Also irgendwie hat das Ganze das Abteilungsdenken sehr stark forciert, und die Möglichkeiten, die jeder Tag bietet, die der Augenblick bietet, wurden liegen gelassen, weil es war nicht geplant, es war nicht budgetiert und das nicht meine Kostenstelle. Also das war so eine ganz schwere Last, die ich dort erlebt habe. Und dann war ja die Frage, wie können wir damit umgehen, was können wir tun? Und wir haben dann tatsächlich etwas umgedreht, erst partiell, dass wir in Frage gestellt haben, dient der Mensch der Zahl oder die Zahl dem Menschen? Also wir haben ja schon, wer öfters bei uns im Online-Impuls war, dient die Wirtschaft dem Menschen oder der Mensch der Wirtschaft? Oder die Checkliste? Ja, dient die Checkliste dem Menschen oder der Mensch der Checkliste? Also wenn der Mensch der Checkliste dient, dann ist es nicht sinnvoll. Also wenn der Mensch dem System dient, dann kommt in der Regel nichts Gutes für den Menschen dabei heraus, sondern eher was für das System. Aber ist das jetzt so attraktiv? Fragezeichen. Und das Gleiche ist bei den Zahlen. Bei den Zahlen dient der Mensch der Zahl oder dient die Zahl dem Menschen? Und das, wie wir Zahlen, die Bearbeitung von Zahlen, die Steuerung von Zahlen, also die Organisation, das Controlling letztendlich wahrgenommen haben bei uns und wie es sich auch aus dem Verhalten im Umgang mit den Zahlen heraus angefühlt hat, war, die Menschen dienen den Zahlen. Also sie waren dem Diktat der Zahlen unterworfen und jegliches Verhalten richtete sich darauf aus, den Zahlen gerecht zu werden und entsprechend, egal wie unsinnig oder sinnvoll sie sind. Es ging nur um diese Zahl. Also ein Beispiel, Schulungen. Ja, da haben wir lange darüber gesprochen. Wollen wir überhaupt Schulungen irgendwie kontrollen? Ja, wenn es dann Planzahlen gibt, ein Mitarbeiter sollte so und so viel Schulungen machen, ja, dann wird der Sinn der Schulung nicht mehr hinterfragt, sondern dann geht es nur darum, diese Schulung zu machen. Also es ging immer nur darum, Zahlen zu erreichen, aber ob das in dem Moment sinnvoll ist oder nicht, das ist letztendlich eine andere Frage. Ja, und dann haben wir erste Versuche gestartet. Wir haben erstmal sehr viele Zahlen eliminiert, herausgenommen und damit auch sehr viel Sicherheitsgefühl, dem nicht Rechnung getragen. Also das erlebe ich nach wie vor auch bei uns in der Organisation, dass Zahlen irgendwie so vermeintliche Sicherheit schenken. Aber wir haben dann angefangen, die Menschen einfach zu fragen, so, welche Zahlen brauchst du denn überhaupt, um das, was du tust, auch wirklich gut einschätzen zu können, steuern zu können. Und ich erinnere mich, ich sehe gerade Lena, an die Vorgängerin von Lena. Sie kam damals zu uns und hatte sich dafür ausgesprochen, dich für die Auszubildenden einzusetzen. Und die Frage war dann, ja, geben wir als Unternehmen irgendwelche Zahlen vor, die sie zu erfüllen hat, die sie zu erreichen hat, wie Ausbildungsquote, etc. pp., Abschlüsse, Übernahmequote, oder aber fragen wir sie einfach, welche Zahlen sie denn tatsächlich dafür braucht, um ihren Job gut erfüllen zu können. Und das war letztendlich das Entscheidende, dass sie nämlich für sich herausfinden konnte, gut, welcher Zahlen bedarf es denn, dass ich gute Entscheidungen treffen kann, damit ich mich orientieren kann. Und das war etwas sehr Wertvolles, weil wir dadurch dieses zentrale Controlling-Gedanken, diese machtvolles Controlling, das ist ja ein richtiges Machtinstrument. Ja, das Controlling ist ja wie die Pressearbeit. Letztendlich sind ja diejenigen, die die Entscheidung herbeiführen. Ja, indem ich die Zahlen liefern, wird die Entscheidung getroffen. Indem ich die Informationen liefern, wird die andere Entscheidung getroffen. Also ist das Controlling eigentlich ein sehr starkes Machtinstrument. Aber nehme ich dort dieser zentralen Kraft die Macht und kann es sinnvoll wandeln? Ja, und so haben wir angefangen, dann mit den Beteiligten im Unternehmen zu sprechen, immer öfter und tatsächlich auch die Frage gestellt, so welcher Zahlen bedarf es denn tatsächlich, damit du einen guten Job machst? Über Jahre führte das zu der Entwicklung, dass von ursprünglich mal 8 Mitarbeitern im Controlling oder 7 Mitarbeitern im Controlling, wir jetzt noch eine Mitarbeiterin haben, die halbtags beschäftigt ist und die Menschen dabei unterstützt, die Zahlen aufzubereiten, die sie tatsächlich brauchen, um ihren Job gut machen zu können. Und auch das ist sehr individuell, weil der Mensch ist sehr unterschiedlich. Der eine hat ein ausgeprägteres Sicherungsbedürfnis oder Sicherheitsbedürfnis, der verlangt vielleicht ein paar mehr Zahlen, während jemand anderes schon viel Vertrauen in sich trägt und auch Vertrauen in die Organisation und in die Menschen der Organisation hat, der kommt dann vielleicht auch mit weniger Zahlen zurecht. Und somit gibt es eben nicht diese zentralen Vorgaben, wo irgendwo etwas hochkonsolidiert wird, sondern jeder der Beteiligten hat die Möglichkeit, für sich zu entscheiden, was ist denn das, was ich wirklich brauche, um gut steuern zu können. Was die Folge dessen ist, ist, dass die Menschen sich mehr mit dem befassen, worum es wirklich geht, eine größere Transparenz gewinnen und auch Ursache und Wirkung stärker verinnerlichen können. Das heißt, in so einem System entsteht keine Zahl mehr, die nicht irgendwie erklärbar oder erläuterbar ist oder einfach nur dazu dient, ja, irgendwas zu liefern. Was wir darüber hinaus noch gelernt haben, war in der Vergangenheit, dass die Sinnhaftigkeit der zentral aufgeführten Zahlensysteme letztendlich nicht nur eingeschränkt war, sondern auch vielerorts die Grundlage überhaupt war, auf der persönliche Beziehungen geklärt wurden, also Machtverhältnisse etc. pp. Also da ging es gar nicht mehr so sehr um die Zahlen an sich inhaltlich, sondern die Zahlen waren nur Mittel zum Zweck dafür, um Positionen abzuklären, Konflikte auszutarieren. Also letztendlich waren das nur Spielbälle, die mir immer wieder aufgezeigt haben, wie stehe ich zu dem anderen, wo habe ich Orientierung. So, was wir dem entgegengesetzt haben, war eben nicht nur diese Wandlung, dient die Zahl dem Menschen oder der Mensch der Zahl, sondern was wir in den letzten 10 Jahren ja mehr oder weniger unbewusst kultiviert haben, ist das Thema Vertrauen. Und über dieses Vertrauen ist nochmal so ein verstärkendes Momentum hinzugekommen. Nämlich, dass wir durch dieses Vertrauen die Menschen sich nicht nur dazu in der Lage sind, sondern auch dazu bereit sind, zum Beispiel in die Verantwortung zu gehen, Entscheidungen zu treffen. Ja, und was dabei hilft, sind natürlich Zahlen auch, auf die sie vertrauen können, wenn sie auf die Gegenwart und Vergangenheit bezogen werden oder aber generell dieses Vertrauen auch in die Zukunft zu setzen, dass uns die Entwicklung irgendetwas bescheren wird, was letztendlich wieder dazu dient, uns weiterzuentwickeln. Wenn ich über Vertrauen auch denke im Unternehmenskontext, dann ist ja die Frage, wie entsteht überhaupt Vertrauen auch? Wir haben also auch die Erfahrung gemacht, dass Vertrauen nichts ist, über das ich verfügen kann. Also ich kann jetzt nicht sagen, so lieber Jörg, vertrau mir bitte. Ja, dann wird Jörg mir wahrscheinlich sagen, ja, wieso? Liefer mir erstmal einen Grund, dann vertraue ich dir. Und das ist so ein Stück weit der Umgang mit dem Vertrauen. Genauso, ob ich nun Verantwortung nehme oder Glück, das ist nichts, worüber ich verfügen kann, sondern das Einzige, was ich tun kann, ist, dass ich durch mein Verhalten Gründe dafür liefer, dass Vertrauen überhaupt erst entsteht. Ich hatte vorletzte Woche eine Vorlesung an der Wirtschaftsuniversität in Wien, digital, und da sprach mich ein Student an und sagte, ja, Bodo, eure Entwicklung, alles schön und gut und was ihr so alles macht, aber ich habe eine Dokumentation gesehen und diese Dokumentation hat eine Service-Mitarbeiterin gezeigt, die sich im Fernsehen in der Dokumentation darüber beschwert hat, dass in Afrika Schulen gebaut werden und sie kann als alleinerziehende Mutter ihren Urlaub nicht bezahlen. So, das war eine öffentliche Aussage und Die Frage ist ja, wie gehen wir mit so etwas um und wieso ist das eine Möglichkeit, damit Vertrauen entsteht? Was ist daraus entstanden? Ich habe diese Mitarbeiterin angesprochen. Wir haben versucht, uns gegenseitig zu verstehen, aber letztendlich war ihr öffentlicher Impuls Anlass dafür, dass wir das Thema Lohn im Unternehmen aufgegriffen haben, wir eine Gruppe gegründet haben, die sogenannten Upstyles-Lohner. In einigen Unternehmensbereichen die Mitarbeiter ohnehin ihre Gehälter selbst bestimmen, aber in den Bereichen, wo das noch nicht der Fall ist, hat diese Gruppe herausgearbeitet, dass im Osten des Landes, also Mecklenburg-Vorpommern, ja, die Gehälter, die Entscheidung kam, um 30% anzupassen, nach oben. Ja, das war jetzt mal so ein Ergebnis daraus. Und das ist natürlich, wenn so eine Mitarbeiterin ihre Bedenken und ihre Ängste und ihr Verständnis äußert und daraus entsteht eine Entwicklung, die zu einer, ja, daraus entsteht eine Entwicklung, die zu einer Verbesserung der Gesamtsituation führt, dann entsteht natürlich daraus Vertrauen. Also dort ist der Umgang mit Fehlern oder der Umgang mit Kritik ist zum Beispiel eine ganz wunderbare Möglichkeit, eine Gelegenheit, die ich ergreifen kann, damit Vertrauen entsteht. Und so gab es bei uns im Unternehmen ganz unterschiedliche Aspekte, die eben dazu geführt haben, dass die Mitarbeiter vertrauen, dass sie Vertrauen in ja, die offene Kultur, in Vertrauen in den Umgang mit Kritik und die daraus entstehende Entwicklung, dass sie Vertrauen in Entscheidungen auch haben. Und das ist natürlich in ganz unbeständigen Zeiten essentiell. Also wenn wir während der Pandemie eine Kultur des Misstrauens gehabt hätten, dann hätten wir die da mit einhergehenden Herausforderungen nicht ansatzweise so gut lösen können. Ja, und auch mit den Ergebnissen. Ich habe mit Verbandsgeschäftsführern gesprochen, der Hotellerie, und die sprachen von verheerenden Abwanderungszahlen, zum Beispiel bei den Mitarbeitern. 20% und mehr der Mitarbeiter innerhalb der Gastronomie sind abgewandert. Bei uns sind es keine 2%. Und wir glauben, dass es damit zusammenhängt, dass ein großes Vertrauen in die Kultur, in das Unternehmen und die Zukunftssicherheit des Unternehmens besteht, dass die Menschen einfach, ja, nicht unsicher sein müssen, sondern einfach darauf vertrauen, dass egal, was um uns herum geschieht, letztendlich wieder für irgendetwas gut ist, was allen Beteiligten eben viel Sicherheit schenkt. Und wenn es jetzt darum geht, also wieso das Vertrauen der Kontrolle in unbeständigen Zeiten immer überlegen sein wird, ist natürlich eine provokante Aussage, dann ist das diese Aussage aus einer tiefen Erfahrung, die wir in den letzten Monaten gemacht haben, heraus entstanden. Ja, einfach dieses Gefühl im Umgang mit den Menschen, dass das, was gemeinsam an Entscheidungen herbeigeführt hat, daran festzuhalten, nicht etwas in Frage zu stellen, nicht unruhig zu werden, nicht unsicher zu werden, sondern einfach darauf zu vertrauen, dass wir als Team und Gemeinschaft eben die Aufgaben lösen und die Fragen, die Antworten auf die Fragen finden, die uns diese aktuelle Situation dann eben beschert. Und Vertrauen ist eben auch der Grundstock dafür, dass die Menschen nicht nur dürfen und können, sondern auch bereit dazu sind, Verantwortung zu übernehmen. Und das hat letztendlich bei uns im Unternehmen die Geschwindigkeit hervorgebracht, die wir brauchten im Umgang mit dieser komplexen Situation. Ja, also Komplexität, habe ich gelernt, muss ich mit Komplexität begegnen. Das war so früher aus dem Systemischen, als wir uns damit beschäftigt haben. Und so versuchen wir mit immer komplexeren Controlling- und Zahlensystemen der immer komplexeren Welt zu begegnen. Aber ich glaube ganz einfach, dass dieses Rationale irgendwo seine Grenzen erfährt und es das Menschliche braucht, um mit dieser Komplexität wirklich gut umgehen zu können. Und das haben wir eben in dieser Pandemie erlebt, in der Bereitschaft, aus dem Vertrauen heraus auch Verantwortung zu übernehmen. Was heißt das konkret? Die Hotels müssen schließen. Ja, ein klassischer Prozess wäre, wir versuchen irgendwie die Entscheidungsprozesse nach oben durchzukonsolidieren. Es trifft einer eine Entscheidung und dann werden alle sich danach richten. Nein, bei uns war es komplett anders. Wir haben Besprechungssysteme installiert, wo nur Informationen fließen und jeder Beteiligte auf Basis dieser Information dann die für sich, sein Objekt und die Situation sinnvollste Entscheidung getroffen hat. Ja, und diese Entscheidung treffe ich nur vor Ort, wenn ein Hoteldirektor jetzt sagt, wir eröffnen die Hotels wieder und ich sage aber, obwohl ich 100% auslasten dürfte, laste ich nur zu 60% aus. Ja, dann braucht er schon ganz viel Vertrauen, um das einfach zu tun. Ja, und auch meinerseits, um das zuzulassen, weil eigentlich die Kassen sind leer, müsste ich das Hotel doch jetzt sofort zu 100% füllen. Ja, das wird ja jeder normale Sachverstand sagen. Ja, die waren 7 Monate geschlossen, jetzt müssten die Hotels voll sein. Und das Controlling wird mir das genauso sagen. Die Hotels müssen sofort voll gemacht werden, voll auslasten, Deckungsbeitrag bis zum Get-No. Ja, wenn ich das aber tun würde, dann würde ich sehr schnell erfahren, dass die Menschen in den Unternehmen im Umgang mit dieser Situation sehr schnell zerbrechen würde und die Fluktuation mit einer Zeitverzögerung sehr schnell hochgehen würde, weil die Menschen mit dieser spontanen Maximalbelastung überhaupt gar nicht zurechtkämen. Das heißt, wenn ich jetzt nach Zahlen ausschließlich mich richte, dann wäre es sehr klar, was zu tun ist. Hotels von heute auf morgen sofort auslasten, Vollgas geben. Darüber bleibt aber die weichen Faktoren wie Krankheit, Fluktuation und die Mittel- und Langfristbetrachtung komplett auf der Stelle. Dann verdiene ich jetzt vielleicht 100.000 Euro mehr, oder machen 100.000 Euro mehr Umsatz. Aber nach hinten raus werden wir dann enden wie vielleicht ein anderer Kollege, der dann nur noch auf 40% oder 50% seiner Mitarbeiter zurückgreifen kann. Und das bildet das Controlling eben nicht so sehr ab. Und da geht es darum, dieses Gefühl mit einzubringen, um das Ganzheitliche auch zu betrachten und zu können und damit umzugehen. Vielleicht noch etwas anderes zum Thema Vertrauen. Die Frage ist ja auch, wie entsteht Vertrauen noch? Das eine natürlich aus jedem ganz persönlichen Verhalten meinen Mitmenschen gegenüber entsteht Vertrauen oder entsteht kein Vertrauen. Also es ist letztendlich die Verhaltensweise, die jeder von uns an den Tag legt, das konkrete Tun, ob meinem Mitmenschen gegenüber, ob bei ihm Vertrauen entsteht oder Misstrauen entsteht. Die Frage ist nur, wie sehr sind wir denn dazu in der Lage, vertrauen zu können? Und wir haben ja eine Grundidee erfahren dürfen, zum Beispiel mit Blick auf die Führung. Nur wer sich selbst führen kann, kann andere führen. Nur wer selbst kochen kann, kann auch anderen beibringen zu kochen. Und bei dem Vertrauen ist es genauso. Nur wer sich selbst vertrauen kann, wird auch anderen Menschen vertrauen können. Und ich möchte euch einen kleinen Einblick geben. Im November erscheint ja ein neues Buch mit 12 Kapiteln. Das ist ein Übungsbuch. Und da habe ich mal ein Kapitel unter dem Aspekt Vertrauen auch herausgeholt. Das ist noch in Rohfassung, das hat noch nicht mal der Verlag gesehen und auch nicht die Lektorin, überhaupt niemand. Ich lese euch diesen Text mal vor, der ist relativ kurz gefasst. Wenn das Buch rauskommt, gibt es dann später Übungen, Fragen und Journalings dazu. Aber da habe ich das mal versucht, ein Stück weit zusammenzufassen, wie Vertrauen wächst. Und die Überschrift ist eben, das Geheimnis von Freiheit ist Vertrauen. Wenn ich auf Vorträgen, Seminaren oder Gesprächen die Teilnehmer an den Erlebnissen meiner im Jahr 1998 stattgefundenen Entführung teilhaben lasse, dann erfahren sie auch, dass es mein damals engster Freund war, der meine Entführung mit ihren 8 Scheinhinrichtungen nicht nur eingefädelt hat, sondern der nach meiner Befreiung durch das SEK auch eingestanden hat, meinen Tod für das Lösegeld in Kauf zu nehmen. Ich sollte die Entführung nicht überleben. Eine der häufigsten Fragen, die ich dann höre, ist: Bodo, kannst du nach diesen Erfahrungen überhaupt noch jemandem vertrauen? Wenn ich dann, ohne darüber nachdenken zu müssen, ein klares und deutliches Ja formuliere, schaue ich in viele erstaunte Gesichter. Eine Welt oder ein Leben, in dem werden wir nicht erleben, dass unser Vertrauen nicht enttäuscht wird. Das wird es nicht geben. Jeder von uns erfährt durch seine Mitmenschen Enttäuschung, Entmutigung oder Entmündigung. Und jede dieser Erfahrungen führt dazu, dass unser Vertrauen ins Leben oder die Menschen geschwächt wird. Unser Vertrauen entwickeln wir in unserer Kindheit oder eben auch nicht. Denn es ist sehr entscheidend, von welchen Menschen ich als Kind für mich essentielle Zuwendung erfahren habe. Je näher stehend mir dieser Mensch ist, desto größer und stärker ist der Einfluss auf mein Vertrauen. Doch leider können wir uns unsere Kindheit und die Menschen, denen wir dort begegnen oder ausgeliefert sind, nicht aussuchen. Es liegt also nicht an uns, wie fest oder brüchig unser Vertrauen ist, mit dem wir unseren Weg in das Leben eines Erwachsenen antreten. Was aber das allein in unserer Macht Stehende ist, wie wir mit dem verloren gegangenen oder brüchigen Vertrauen umgehen werden. Es geht um die Frage, ob wir unserem Misstrauen weiter ausgeliefert sein wollen oder ob wir daran arbeiten wollen, wieder vertrauensvoll zu werden. Doch Vertrauen ist nichts, was ich einfach beschließen, was ich entscheiden oder wollen kann. Ich werde weder mir noch anderen vertrauen, nur weil ich die Entscheidung treffe, es zu tun. Genauso wenig funktioniert es umgekehrt. Auch mir wird niemand vertrauen, nur weil ich es will. Aber ich kann es üben und lernen zu vertrauen. Vertrauen entsteht oder wächst, wenn ich Gründe dafür finde oder liefere. Ich habe für mich zwei Wege gefunden, auf denen ich mein Vertrauen ins Leben, in mich und die Menschen immer weiter stärken konnte. Der eine Weg ist der Weg, sich ein bisschen besser kennenzulernen. Auf diesem geht es um Selbsterkenntnis. Wenn ich diesen beschreite, führt er mich vorbei an den Meilenstein meines Lebens bis unweigerlich zurück in meine Kindheit. Auf diesem Weg entdecke ich, wer ich war, zu wem ich geworden bin. Auf diesem Weg werde ich mich aber auch immer wieder an Situationen erinnern, in denen ich vertrauenswürdigen Menschen begegnet bin oder aber das Vertrauen in mich durch ein bestandenes Abenteuer stärken konnte. So konnte ich mich zum Beispiel daran erinnern, dass ich während meiner Kindheit unglaublich viel ausprobiert und Abenteuer erlebt habe. Nicht selten führten meine Exkursionen dazu, dass meine Eltern graue Haare wuchsen, Platzwunden, zerschnittene Finger, sich beschwerende Nachbarn oder abendliche Suchaktionen waren es aber letztlich, die immer wieder vor Augen geführt haben, alles wird gut. Diesen Weg zu beschreiten, hat ein bisschen etwas von einem Rätsel zu lösen. Und zwar das Rätsel, wer bin ich? Und wieso bin ich, wie ich bin? Vieles von dem, was dafür gut war, unser Vertrauen zu stärken, liegt irgendwo in uns versteckt. Und nun gilt es für uns, es herauszufinden, es ans Tageslicht unseres Bewusstseins zu befördern. Der zweite Weg bestand darin, eine Grundsatzentscheidung für mich zu treffen. Eine Grundsatzentscheidung ist für mich eine Entscheidung, die unwiderruflich bis zum Ende meines Lebens gilt. Eine Grundsatzentscheidung hat für mich die Qualität eines genauso Kompromiss wie bedingungslosen Commitments, ein Bekenntnis oder von mir aus auch Gelöbnis. Für mich sind diese Grundsatzentscheidungen das A und O auf meinem Weg zu einem erfüllten Leben. So habe ich zum Beispiel vor ziemlich genau 20 Jahren die Grundsatzentscheidung getroffen, bis zu meinem Lebensende nicht mehr zu rauchen. Bis dahin habe ich pro Tag über eine Packung starker Zigaretten geraucht. Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich im Frühjahr 2001 an meinem 123er Mercedes 200D lehnend ganz genüsslich die letzte Zigarette meines Lebens rauchte. Als ich die Zigarette bis auf den Filter heruntergeraucht hatte, schaute ich den Stummel noch einmal an und formulierte in die mit dem Moment einhergehende Stille hinein: Bodo, das war deine letzte Zigarette in deinem Leben. Komme, was wolle. Und so war es dann auch. Selbst ein paar Wochen, nachdem ich diese Entscheidung getroffen habe und ein ziemlich besoffener Gast einer Party war, hatte ich überhaupt kein Bedürfnis danach, mir eine Zigarette anzustecken. Es war, als hätte diese vehemente Entscheidung jegliche Lust, jegliches Bedürfnis, jegliches Verlangen nach einer Zigarette gelöscht. Und als ich mich Jahre später an die Kraft solcher Entscheidungen erinnerte, kultivierte ich diese Methode für mein weiteres Leben. Vor nicht ganz 10 Jahren traf ich dann eine weitere dieser Grundsatzentscheidungen, wie ich ganz nebenbei auf die Stärkung meines Vertrauens einzahlte. Sie lautete: Bodo, alles, aber auch wirklich alles, was dir im Leben begegnet, betrachtest du ab sofort für dich als Gelegenheit, als Mensch zu wachsen. Und auch wenn die Umsetzung dieser Entscheidung manchmal utopisch erschien, durfte ich immer wieder erleben, dass ganz besonders die kritischen, häufig mit extrem negativen Emotionen besetzten Situationen dafür gut waren, mich als Mensch weiterzuentwickeln. Und jede dieser Erfahrungen stärkte mein Vertrauen. Und das erklärt auch, weshalb ich auch nach meiner Entführung mein Vertrauen nicht verloren habe, so unangenehm und enttäuschend die Erfahrungen mit meinem damals besten Freund auch war. Im Nachhinein betrachtet war diese Erfahrung ein sehr wichtiger Meilenstein auf meinem Weg in ein gutes Leben. Meine Erkenntnisse: Wir sind nicht festgelegt auf das vielleicht brüchige Vertrauen aus unserer Kindheit. Vertrauen entsteht aus dem Bewusstsein heraus, wer ich bin und was ich kann. Vertrauen entsteht aus dem Bewusstsein heraus, dass alles, was mir im Leben begegnet, für irgendetwas gut ist. Vertrauen entwickelt sich aus einer Haltung heraus, alles, was mir im Leben begegnet, als Chance zu betrachten und wachsen zu können. Vertrauen entsteht, wenn ich mich ausprobiere. Wer Vertrauen ins Leben gefasst hat, den bringt nichts mehr aus der Ruhe. Vertrauen bewahrt mich vor der Einsamkeit und schenkt mir Freiheit. So mal der Text. Wenn es jetzt um Vertrauen geht, auch im Unternehmen, wenn ich das übertrage, wenn ich also darauf vertraue, dass egal, was im Unternehmen geschieht, es für irgendetwas gut ist, uns als Unternehmen wirklich weiterzubringen, dann kann ich auch loslassen und die Mitarbeiter ausprobieren lassen. Wir wollen ja ganz gerne über alles verfügen. Aber die Frage, die wir uns ganz häufig stellen sollten, glaube ich, ist: Worum geht es? Geht es hier um Leben oder Tod? Oder worum geht es wirklich? Und welcher Zahlen bedürfte es denn, wenn es wirklich nur um diese ganz kritischen Entscheidungen geht? Was ist das, was ich wirklich, wirklich, wirklich an Zahlen brauche im Unternehmen? Und wie viel Freiheit schenkt uns das, wenn wir auf einen Großteil dieser vielleicht nur aus einem persönlichen Verletzung heraus entstandenen Bedürfnis nach Zahlen Rechnung tragen? Was macht das mit den Menschen? Was macht das mit den Situationen? Und das ist das, wofür ich so ein Stück weit auch Werbung machen möchte. Ja, mehr Vertrauen in die Menschen zu bringen, weil ich glaube, dass es sowohl die Menschen als auch das System stärkt. Ich bin der festen Überzeugung, dass Unternehmen, die eine Vertrauenskultur entwickeln können, bei der es nicht mehr darum geht, Verhalten zu kontrollieren oder auch Ergebnisse, dass die in Zukunft den Unternehmen, die weit überlegen sind, die eben sich einschränken aus diesem Misstrauen heraus. Vielleicht noch ein letztes Beispiel, wo wir das auch wahrgenommen haben, dass ich habe da mal so ein bisschen recherchiert. Wir sind ja sehr basiert auf die Regel des Heiligen Benedikt und leiten dort unsere Kernsätze, Arbeitsgrundlagen ab. Und es gab vor der Regel des Heiligen Benedikt, gab es eine noch andere Mönchregel, die dem vorausgegangen ist. Das ist die Regula Magisti. Und die Regula Magisti ist ungefähr 3 bis 4 Mal so lang wie diese Regel Benedikts. Und der Grund dafür liegt, dass dieser ersten Regel ein negatives Menschenbild zugrunde liegt. Also der Mensch ist schlecht, es ist Misstrauen da und es muss alles kontrolliert werden. Der heilige Benedikt hat dieses Misstrauen abgelegt und in dem Menschen etwas Gutes gesehen. Und daraufhin ist seine Regel um 3/4 kürzer geworden. Ja, also je mehr Vertrauen auch in einem Unternehmen besteht, desto weniger Bedarf haben wir auch an bürokratischen, systemischen Auswüchsen wie Checklisten, Prozessbeschreibungen, ja, die ja letztendlich das nur kontrollieren. Ja, dient der Mensch der Checkliste oder dient die Checkliste dem Menschen? Und je mehr bürokratische Prozesse wir kultivieren in einem Unternehmen, desto mehr geht den Menschen auch der Blick für das verloren, wofür sie sich täglich einsetzen. Dann steht nicht mehr der Sinn im Vordergrund, sondern die Checkliste, die ich abhaken muss. Ich habe mit Menschen gesprochen aus der Bundesagentur für Arbeit, die extrem sinnvollen Arbeiten nachgehen, die dort Menschen wieder helfen, eine Existenz führen zu können. Und die waren total frustriert, weil sie diesen Sinn, diese sinnvolle Aufgabe, der sie dort nachgegangen sind, einfach nicht mehr erkannt haben, weil ihr Fokus voll ausgerichtet war auf das Ausfüllen von Checklisten. Da gab es noch die Nummer, die Checkliste, die Zahl und dieses Stück Papier. Und das hat dazu geführt, dass sie ja den Blick auf das für sie Sinnvolle verloren haben, aber auch das Bewusstsein dafür, wofür ich mich einsetze, ist neben dem Vertrauen eine essentielle Grundlage dafür, Verantwortung zu übernehmen. Wenn ich keinen Sinn erkenne in dem, was ich tue, bin ich nicht bereit, Verantwortung zu übernehmen. Das heißt, durch dieses vermeintlich aufklärende System des uns klassisch bekannten Controlling entsteht eigentlich genau das Gegenteil von dem, was wir in einer Welt und für eine Generation brauchen, die darauf ausgerichtet ist, sich am Sinn zu fokussieren. Ja, Controlling, Zahlen, Zahlenfriedhöfe letztendlich nehmen dem Mensch den Blick für das, worauf es wirklich ankommt und worum es wirklich, wirklich geht. Und daher glaube ich auch mit den nächsten Generationen, dass das ein weiterer Faktor ist, weshalb Unternehmen, die auf Vertrauen setzen, auf Klarheit, Transparenz, die sich auf das Nötigste reduzieren und den Menschen die Möglichkeit geben, für sich selbst herauszufinden, welcher Zahlen es bedarf für sie, um erfolgreich sein zu können, dass diese Unternehmen in Zukunft den klassisch aufgebauten und organisierten Unternehmen weit, weit, weit überlegen sind. Ja, so viel von mir zu diesem Thema. Also ist quasi ein Werbeblock gewesen zum Thema Vertrauen entwickeln. Einfach, weil wir froh und dankbar dafür sind, erfahren haben zu dürfen, was dadurch möglich wird. Und gerne Fragen und den Dialog daraus jetzt gemeinsam mit euch. Jetzt kommt der richtig spannende und schöne Teil. Miteinander sprechen.
Ja, vielen Dank für ja, den sehr wertvollen Impuls und deine Gedanken, lieber Bodo. Ja, jetzt seid ihr herzlich dazu eingeladen, noch Fragen zu stellen. Wir haben dafür noch etwas Raum auch zur Verfügung und ja, nutzt dafür gerne die Handheben-Funktion, um eure Frage loszuwerden. Und da haben wir auch schon die erste Meldung. Also gerne, Patrick, stell gerne deine Frage.
Also erstmal von mir auch einen wunderschönen guten Abend aus dem beschaulichen Hessen. Ich war vor mehreren Wochen auch mal hier, da habe ich auch mal eine Frage gestellt. Jetzt hinsichtlich dessen interessiert mich eher, Bodo, deine Meinung dazu, weil ich mich auch des Öfteren damit zusammensetze, inwiefern wird ein mögliches bedingungsloses Grundeinkommen flächendeckend mal eingesetzt werden und inwiefern wird das denn überhaupt, oder welche Auswirkungen könnte das möglicherweise auf die Bundesrepublik in Deutschland haben können? Mhm. Ja. Das hat ja auch ein Stück weit mit dem zu tun, was jetzt in der VUCA-Welt auch passiert. Oder allgemein, dass es ja auch, dass es auch manchmal besprochen wird. Und ja, bevor ich so viel babbel, will ich dich übersprechen.
Ja, gerne. Vielen Dank, lieber Patrick. Schöne Frage. Die Auswirkungen, glaube ich, des bedingungslosen Grundeinkommens auf unsere Wirtschaft und Gesellschaft hängt sehr stark davon ab, wie weit die Menschen, die das betrifft, in ihrer Persönlichkeit entwickelt sind. Also die Erfahrung haben wir gemacht. Es gibt immer zwei Seiten, Verantwortung und Freiheit. Und vor allen Dingen spielt das Thema Selbstwertgefühl dort eine große Rolle und auch das Thema Vertrauen. Wir kommen ja aus der Industrialisierung und bei der daraus entstandenen Leistungsgesellschaft identifizieren sich die Menschen mit dem, was sie erreicht haben, wie sie bezeichnet werden. Ne? Also ein Titel zum Beispiel. Und solange mein Selbstwertgefühl noch abhängig ist von diesen äußeren Faktoren, wie ein Dienstwagen oder die Zahl unten rechts auf dem Gehaltscheck oder etwas anderes, wird es natürlich sehr schwierig, überhaupt erst sein, da eine Ruhe reinzubekommen und auch gut damit umzugehen. Wir haben ja einen Bereich bei uns im Unternehmen gehabt oder haben ihn immer noch, wo die Mitarbeiter ohne jegliche Restriktion ihr Gehalt selbst bestimmt haben. Sie hatten also keine Restriktion, es gab keine Obergrenze, es gab keine Untergrenze. Und das hat sehr gut funktioniert. Die haben gearbeitet, die haben sich das angeguckt, haben geschaut, ja, worauf kommt es an, was sind die Parameter, wie geht es dem Unternehmen und sind auf eine Zahl gekommen, in Stundenlohn ausgedrückt. Ja, das war sehr spannend zu sehen. Es hat sehr gut funktioniert. Und der spannende Moment war der, als sie dem vorausgehend ihre Gehaltslisten aufgedeckt haben, die über 25 Jahre lang willkürlich gewachsen sind und festgestellt wurde, da ist jemand, der ist erst nur 3 Jahre da und nicht 20 Jahre, macht die gleiche Aufgabe und verdient 30% mehr. Ja, da hat man schon mal so ein ganz komisches Gefühl im Bauch. Und was dort interessant war, war, dass sie damit gut klarkamen, weil sie ein Team waren, die sich sehr mit dieser Persönlichkeitsentwicklung, mit diesem Selbstwert, mit der inneren Haltung beschäftigt haben und sie in sich so viel Vertrauen hatten, dass sie ihren Wert nicht bemessen mussten in dem, was dort unten irgendwo steht. Da ist es gut gelaufen. Dann haben wir diese gleiche Aufgabe nicht übertragen, aber einem Team ermöglicht, das danach auch sich gesehnt hat, das tun zu wollen. Und sie haben auch die Möglichkeit eingeräumt bekommen, ihr Gehalt selbst bestimmen zu können. Und das war aber ein Team, was sich noch nicht so sehr mit der Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt hat, mit ihren Werten, ja, den inneren Halt noch nicht so entwickelt hat. Und dieses Team gibt es heute nicht mehr. Das hat sich so zerfetzt und so zerschritten, weil sie ihre Identität und ihren Selbstwert in Abhängigkeit gestaltet haben zu dem, was dort unten steht, das Handy, das Auto. Das waren immer große Themen dort. Und ich glaube, wenn wir über so etwas sprechen wie bedingungsloses Grundeinkommen, dann ist die Frage, welche Voraussetzungen braucht es auch in unserem Menschsein dafür, dass das gelingen kann? Solange wir Menschen auch begegnen und das, die Anteile hat jeder von uns, das wird auch nie anders sein, wo unser Wohlbefinden noch abhängig ist von diesen äußeren Dingen, ja, wird es problematisch werden, wird es immer diese Neidthematik geben, diese Gerechtigkeitsthematik geben, weil die Menschen sich davon nicht entkoppeln können. So, und je stärker das Vertrauen ist in sich selbst vor allen Dingen, ja, und in andere, desto unkomplizierter wird, glaube ich, dieser Prozess. Also meine These dazu ist, wenn ich einem Menschen begegne oder einer Gruppe von Menschen begegnen, die sich ihres Selbst bewusst sind, die sich sehr stark vertrauen, die ein starkes Urvertrauen haben, dass die mit so einer Situation wie dem bedingungslosen Grundeinkommen wesentlich gelassener, professioneller und zielorientierter umgehen könnten, wie vielleicht Menschen, bei denen dieses Vertrauen noch nicht so entwickelt ist. Ist eine These, aber aus der Erfahrung heraus, die wir mit diesen beiden Gruppen gemacht haben, würde ich das mal versuchen, so zu unterstreichen. Also die Frage ist für mich nicht, welche Auswirkungen hat das bedingungslose Grundeinkommen für mich an erster Stelle, sondern die Frage ist für mich, welche Voraussetzungen müssen dafür geschaffen werden, damit es gelingen kann.
Prima, vielen Dank.
Gerne.
Ja, danke für deine Frage. Dann gerne Frank.
Mein Impuls ist, ich bin auch Unternehmer und es gibt ja noch Zahlen, Daten, Fakten und die Juristen.
Ja.
Und als Unternehmer fühle ich mich absolut überfordert, weil das nicht meine Welt ist, ständig einen Vertrag zu machen und ähnliches. Und ich habe durchaus mal Dinge getan, wo ich einen Geschäftskontakt gemacht habe und der Gegenüber kommt schon mit 2 Anwälten an. Wir haben noch nicht mal uns kennengelernt. Ich habe sofort gesagt, da habe ich kein Vertrauen, weil es gibt eh keine Sicherheit. Und dementsprechend mache ich halt auch ein Mann ein Wort oder ein Mann Handschlag, so wie in Franken ist, ich bin Berliner, mache ich per Handschlag Verträge und diese Verträge sind nie kaputt gegangen. Dagegen mit Verträgen mit Anwälten war immer eine Katastrophe. Also ich mache zum Beispiel auch keine Arbeitsverträge mit Mitarbeitern, sondern über Vertrauen, ein Mann, ein Wort, Handschlag. Das geht auch zum Vertrauen. Wie regelt ihr denn das mit den juristischen oder auch mit dieser, ja, es gibt ja Steuerrecht, es gibt ja die Datenschutzverordnung, also mich überfordert es zeitweise, wo ich denke, ich habe manchmal so kein Vertrauen, ob der Staat noch Vertrauen als für mich als Unternehmer hat. Wie geht ihr damit um oder du?
Vielen Dank, Frank. Das kann ich sehr, sehr, sehr gut nachempfinden. Ob Datenschutz, ob Sicherheitsbeauftragte. Also ich habe schon das Gefühl, dass das, mit dem wir als Unternehmer konfrontiert sind, so die Auswüchse der German Angst sind. Ja, also es ist sehr angstgeprägt, die nicht die Bereitschaft und Fähigkeit, Verantwortung übernehmen und den Menschen auch die Fähigkeit abzusprechen, Verantwortung für ihr eigenes Leben übernehmen zu können. Also ich reagiere da genauso allergisch drauf wie du. Das führt manchmal zu Konflikten, auch mit Mitarbeitern, die sich dafür einsetzen. Ja, wenn ich dann so etwas bekomme, so ein Schrieb, Sicherheitssystem hier und da was hinhängen und da was hinhängen, dann habe ich da ganz wenig Verständnis, also Verständnis dafür, weil ich einfach das Gefühl habe, dass den Menschen systematisch die Fähigkeit abgesprochen wird, Verantwortung für ihr eigenes Leben zu übernehmen und für ihr eigenes Handeln zu übernehmen. Und das versucht wird anhand von Systemen oder das versucht wird, die Verantwortung auf Systeme zu übertragen. Also dann ist das Zertifikat, übernimmt die Verantwortung. Hauptsache, ich muss es nicht tun. Und ähnlich ist es ja mit den Zahlen auch. Ja. Also genau. Hauptsache, das ist ein Budget, das nickt der Chef ab und dann muss ich selbst keine Verantwortung mehr übernehmen. Dann bin ich fein raus aus der Nummer. Also geht es letztendlich sehr häufig darum, sich aus der Affäre zu ziehen und Rechenschaft ablegen zu müssen. Nenne es auch Cover my ass. Ja, und das ist so die Situation. Und ich glaube, dass das letztendlich ein Symptom einer gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklung ist, die wir erfahren haben. Wir aber insgesamt doch, glaube ich, auf einem guten Weg sind und als Unternehmer die Möglichkeit haben, dem etwas entgegenzusetzen. Also den Spielraum auszunutzen und dort ins Handeln zu kommen. Also wir haben bei uns, ich nehme mal das Thema Lohn auch zum Beispiel und Verträge. Wenn es Vorgaben gibt innerhalb oder durch die Regierung, dann ist es bei uns im Unternehmen grundsätzlich so, dass wir nicht sagen Ja und Amen, sondern es kann dazu führen, dass wir sagen, okay, was wäre der Preis, den wir zahlen müssten? Ich habe gerade Lena gesehen, wir hatten das Thema bei uns Gastromatik, also so Personalerfassung etc. pp. Also wir haben eine ganze Zeit lang aufgrund unserer Vertrauenskultur sind wir nicht den Anforderungen gerecht geworden, die der Betriebsprüfer ganz gerne erfüllt wüsste, um eine revisionssichere Gestaltung des Personaleinsatzes zu haben. Das ist so ein typisches Beispiel. Ne? Die Vorgaben des Staates lassen ein vertrauensvolles Arbeiten eigentlich nicht mehr zu. In der Situation haben wir uns darüber hinweggesetzt und ich war bereit dazu, zur Not auch Gelder ans Finanzamt zu zahlen, weil etwas nicht so war, wie der Betriebsprüfer es hätte, um die Kultur zu schützen. Also es ist ein Abwägen. Es ist ein Abwägen und wir haben auch eine Zeit lang die Stempeluhren weggehabt, aus genau diesem Grund, genau das Thema, diese Stempeluhren. Wir haben jetzt wieder ein Gastromatiksystem eingeführt, allerdings mit einem anderen Motiv. Ja, also das Motiv ist einfach, dass damit ein wesentlich geringerer für alle Beteiligten bürokratischer Aufstand entsteht, als Listen zu führen, die man vielleicht Scheinlisten, Schattenlisten, was es für Listen alles gibt. Also das ist schon eine berechtigte Frage. Also wie wir damit umgehen ist, wir schauen uns an, was sind die schlimmsten Konsequenzen, ja, die erfolgen können, wenn wir dem Staat in dieser Stelle nicht gerecht werden. Und wenn ich für mich das Gefühl habe, das vertreten zu können, dann mache ich das. Und der Maßstab meiner Entscheidung ist mein Gewissen. Und es gab auch Situationen, da haben wir die Betriebsprüfer gehabt. Wir haben die große Betriebsprüfung. Die werden immer 3 Jahre werden immer geprüft. Und es gab durchaus Situationen, da hat uns als Unternehmen das letztendlich etwas gekostet, dass wir uns für eine Kultur des Vertrauens stark gemacht haben, die nicht den Anforderungen unserer Regierung entsprach. Und bei den Verträgen, bei den Verhandlungen, ich hatte heute eine Verhandlung, es geht um ein schönes Hotel im alten Land. Da saßen wir da mit Geschäftspartnern zusammen und dort haben wir uns zum Beispiel darauf verständigt, dass wir die Verträge so angehen, dass wir da jetzt keine Juristen brauchen. Das hat auch viel mit dem Zwischenmenschlichen zu tun. Ne? Also das ist auch häufig was Intuitives. Wenn jetzt jemand mit 2 Anwälten gleich ankommen würde, wäre mein Misstrauen auch da. Dann würde ich mich fragen, was führt der am Schilde? Also kann ich gut nachempfinden. Vielen Dank für die Frage. Aber wichtiger Aspekt, also sowohl bei Datenschutz auch. Wir haben unserem damaligen Datenschutzbeauftragten, dem haben wir die Aufgabe gestellt, wie ist es möglich, den Datenschutz unserer Kultur entsprechend zu gestalten? Die Antwort war, es ist nicht möglich. Ja.
Okay, danke für deine Frage, Frank. Dann haben wir noch eine Frage von Ulrich.
Ja, hallo in die Runde. Hallo Bodo.
Hallo Ulrich.
Danke erstmal. Danke. Wow, was wieder für ein Impuls. Was für eine Hammerprovokation. Das muss ja jedem Zahlengläubigen irgendwie die Haare zu Berge stehen lassen, was du sagst. Ich habe zwei Fragen. Das eine ist, habe ich das richtig verstanden, wenn du es auf den Punkt bringen würdest, es geht um Vertrauen in die Menschen statt in mehr Vertrauen in die Zahlen.
Ja.
Ja.
Der Mensch steht, der Mensch steht immer, ist immer wichtiger als die Idee, der Mensch ist wichtiger als die Zahl. Das ist so dieser Gedanke. Also es braucht beides. Das möchte ich hier ganz deutlich betonen. Ich verteufel nicht die Zahl, genauso wenig wie das Messer. Aber es ist die Haltung, mit der ich das Messer oder die Zahl bewege. Das ist eigentlich das Entscheidende, worum es geht. Also es braucht den Mensch und die Zahl. Die Frage ist nur, in welches Verhältnis setze ich die beiden zueinander?
Ja, und genau. Und du hast selbst klar. Du hast es selbst schon gesagt, die Grundlage für all das letztendlich ist das Menschenbild, was man hat. Das ist ganz klar. Der zweite Punkt, den ich hatte, das ist für mich ein ganz, ganz grundsätzlicher, und mich würde einfach mal deine Einstellung dazu interessieren, weil dieser doch etwas kritische Umgang mit dem Thema Zahlen war jetzt auf das Unternehmen bezogen. Meine Wahrnehmung ist, dass das noch viel, viel weiter geht. Wir vertrauen dem Unternehmensabschluss. Wir vertrauen dem Bruttoinlandsprodukt, obwohl wir eigentlich wissen oder zumindest ahnen, dass das eine Zahl ist, die viel zu kurz greift. Bis hin zu, Achtung, Inzidenzwerten, wo wir eine Zahl nehmen, die uns Sicherheit schenkt. Wie sinnvoll es oder auch nicht, ich möchte jetzt nicht über Inzidenzen reden in diesem, sondern ja, es geht mir um das
Beispiel. Ja.
Es geht mir überhaupt um das Grundverständnis, wie gehen wir eigentlich in unserer Gesellschaft mit Zahlen um, welchen Stellenwert haben Zahlen, beziehungsweise das, was du so gesagt hast, dieses Stellenwert Vertrauen versus Zahlen, erlebe ich nicht nur im Unternehmen, das erlebe ich. Tagtäglich in unserer Gesellschaft. Wie siehst du das?
Ich sehe das genau so. Und es ist dann letztendlich die Frage, wer oder was übernimmt die Kontrolle über unser Handeln? Und sind es die Zahlen oder ist es mein Gewissen? Und das, was uns ein Stück weit verloren gegangen ist, ist ja, uns unserer inneren Stimme, unserem Gewissen, unserem guten Gefühl der Intuition darauf zu vertrauen. Und wir haben das ausgetauscht gegen das Vertrauen in die Zahlen. Aber ich sehe eben in den Zahlen eine große Unsicherheit, weil ich auch die Erfahrungen im Unternehmerischen oder auch darüber hinaus gemacht habe, dass Zahlen immer relativ sind und der Statistiker kann uns alles an Zahlen formulieren und aufbereiten, wie wir es denn gerne hätten. Also das ist vielleicht auch ein bisschen so, ich male mir die Welt, wie sie mir gefällt. Ja, und das ist so dieses Bild, was ich dort habe. Und was darüber verloren geht, ist dieses Vertrauen in die eigene, in sich selbst vertrauen, in die Intuition, in den gesunden Menschenverstand vielleicht sogar auch. Ja, einfach, das geht darüber verloren. Und je mehr wir uns von uns selbst distanzieren, desto größer wird die Abhängigkeit von den Zahlen. Und das ist ein positiver Regelkreis, glaube ich, um es systemisch zu betrachten. Wenn ich an die Leistungsgesellschaft denke, dann denke ich an den Wettbewerb. Und dieser Wettbewerb führt dazu, dass ich mich mehr nach außen ausrichte, auf das, was die anderen machen, um im Vergleich zu erkennen, ob ich besser oder schlechter bin als sie. Und über diese permanente Betrachtung nach außen verliere ich den Kontakt komplett zu mir selbst. Ich lebe eigentlich nur noch in dem Vergleich mit dem, was um mich herum geschieht, und verliere den Kontakt komplett zu mir selbst. Und wir sind immer weniger dazu in der Lage, Situationen mit unseren menschlichen Fähigkeiten wirklich einzuschätzen. Das ist so meine Meinung dazu. Das ist so ein bisschen wie so eine Krücke. Ja, und ich will ein ganz anderes Beispiel nehmen. Bei uns haben wir auch Krücken. Das bringt, sagt es vielleicht auch mit dieses Bild. Bei uns in der Ender-Zentrale, da haben wir so Diagramme, DISC heißen die. Da ist das Persönlichkeitsprofil eines Menschen abgebildet, ob er mehr mathematisch organisiert ist, ob er mehr Führung, also rot, gelb, grün ist das, und da ist ein Diagramm drauf. Und wenn ich den Raum betrete, kann ich sehen, aha, da sitzt Mirko. Mirko ist tendenziell rot und grün, also Führungskompetenz und geile Organisationskompetenz. Dann weiß ich, wer begegnet mir dort. Wenn ich vielleicht einen Buchhalter dort sitzen habe, dann sehe ich blau. Dann sage ich, okay, ich mache keine Witze, weil der geht zum Lachen in den Keller. Also diese Zahl, dieses Diagramm sagt mir, wem ich dort begegne. Und das ist für mich aber nur eine Krücke. Wenn ich wirklich bei mir bin und gegenwärtig bin, und ich mich auf den Menschen und seine Einzigartigkeit einlasse, dem ich dort begegne, dann bräuchte ich dieses Diagramm nicht. Aber wir sind taub und stumm geworden, im Umgang mit den Menschen, denen wir begegnen, und vielleicht auch die Situationen, die wir erfahren. Und wir versuchen uns zu klammern, das mit Zahlen zu rechtfertigen. Und der Urgedanke oder der Urgrund, will ich ihn mal nennen, ist einfach Angst. Das ist Angst, schlicht und ergreifend Angst, die uns dazu führt, uns an irgendetwas festzuhalten, an irgendetwas zu glauben. Ob das nun richtig ist oder nicht, ob die Inzidenz richtig ist oder nicht, weiß ich nicht. Es ist ein Maßstab für irgendwelche Entscheidungen. Ja? Und genauso wie die Inzidenz verhält es sich aber auch mit Controlling-Zahlen. Es ist der Maßstab für irgendwelche Entscheidungen. Und deshalb spreche ich auch von der Macht des Controlling. Ja? Denn sie sind letztendlich die, die Zahlen so gestalten, dass Entscheidungen herbeigeführt werden. Und ich habe vorgestern mit jemandem gesprochen aus einem Unternehmen, aus einem großen Unternehmen, der sagte, ja, der sitzt im Controlling und sagte, ja, dann kommen Führungskräfte vor mir und ich zeige denen auf, wenn du das und das machen willst, musst du zwei Leute entlassen, dann geht es. Aber ob das stimmt oder nicht, ja, vielleicht kann ich das ja auch machen, ich muss die Menschen nicht entlassen. Das sind so dieses einfach in Frage stellen. Und das ist das, wozu ich auch ermutigen möchte, tatsächlich Zahlen öfters mal in Frage zu stellen, nach der Sinnhaftigkeit. Worin liegt der Sinn? Was sagen sie mir und wozu führen sie tatsächlich? Worauf zahlen sie ein, diese Zahlen, auf mein Bedürfnis nach Sicherheit oder auf eine wirklich gute Entscheidung? Und mehr auf sich, sein Gespür, auf sein Selbst und Intuition zu hören. Ja, das ist so, das kann ich aber nur, wenn ich bei mir bin. Und wir sind viele Menschen, die nicht so viel bei sich sind. Ja, so viel dazu, zu den Zahlen. Also ich teile das. Danke. Wenn ich das als Bewertung deinerseits verstehen darf, dass du auch Zahlen kritisch siehst.
Ja, und ich erlebe mit dieser Kritik viel Widerstand.
Ja. Ich hatte im Kurs diese Woche eine Teilnehmerin, die sitzt im Controlling, die ist verantwortlich für das Controlling von 6 Krankenhäusern. Und die wird eben auch konfrontiert mit Anfragen, dass sie Zahlen zusammenstellen soll. Und vielen Dank für den Hinweis. Die Macht der Intuition ist ein sehr spannendes Buch. Sie hat gesagt, sie bekommt Anfragen von ihren Geschäftsführern oder von Führungskräften. Und wenn sie das in Frage stellt, dann bekommt sie die Antwort, das geht sie gar nichts an, das ist gar nicht ihre Kompetenz, sie möchte bitte diese Zahl machen. Und da habe ich ihr empfohlen, einfach sich mit den Beteiligten zu solidarisieren, habe gesagt, so, dass du versuchst, sie dafür zu gewinnen, dass du ein gutes Ergebnis ablieferst, was in ihrem Sinne ist. Und um das zu können, musst du verstehen, worum es geht und wofür die Zahl wirklich gut ist. Und da wollte sie sich jetzt mal ransetzen. Also, dass sie einfach mal vorsichtig hinterfragt, wozu dient diese Zahl, was soll damit geschehen, damit sie dann tatsächlich möglichst gutes Ergebnis geben kann. Und was, worüber wir gesprochen haben, und das fand ich super spannend, da fange ich gleich an zu wippen, weil dann werde ich unruhig, weil ich es ausprobieren will, ist Controllern eine Coaching-Kompetenz zuteil werden lassen. Also stellt euch mal vor, die Controller eines Unternehmens würden eine Coaching-Ausbildung machen und würden über ihre Anfragen, die sie erhalten, ins Coaching gehen, um die Menschen, von denen sie diese Anfragen erhalten, selbst über ihre Fragen zu den Antworten zu führen, wie sinnvoll diese Frage ist. Das fände ich hochspannend. Also Coaching im Controlling, das wäre mal, finde ich, ein spannender Ansatz, um also Controlling-Coaching quasi, ja, über ein Coaching die Kunden des Controlling dahin zu führen, etwas zu generieren, was tatsächlich von Bedeutung für die Entwicklung des Bereiches oder Unternehmens ist. Das fände ich spannend. Also mehr Coaches für ein Controlling, fürs Controlling.
Okay. Ja, dann vielen Dank für die wertvollen Fragen. Wir haben ja auch schon wieder relativ deutlich
Mirko Roy hat, glaube ich, noch eine Frage.
Aber
ne?
Ich weiß, ich werde natürlich Roy die letzte Frage zugestehen. Ja.
Danke. Also mehr auch eine Anmerkung dazu. Also ich finde das klasse mit dem Coaching fürs Controlling. Ich bin auch einer von diesen Krankenhausgeschäftsführern, der aber viele Zahlen des Controlling in Frage stellt, beziehungsweise auch viele Sachen bekommt, die einem gegeben werden, weil das Konzerncontrolling sagt, das braucht ihr vor Ort als Geschäftsführer, wo ich sage, ich kann damit nichts anfangen. Aber das ist auch hochinteressant dazu. Natürlich gerade im Krankenhausbereich gibt es aber ja auch das andere Problem, das ist ja eine große Misstrauenskultur. Also ich sage schon manchmal so lästerlich, ich traue mich gar nicht zu sagen, dass ich Krankenhausgeschäftsführer bin, hinsichtlich der Frage, was wir ja Schlimmes alles tun. Und das ist eben schon, also deshalb war das der Impuls für mich ganz toll mit diesem Vertrauen, wenn man in so einer Misstrauenskultur arbeiten darf, dass alles hinterfragt wird, ob die Leistung tatsächlich auch so erbracht wurden und ob man sich für die Patienten so eingesetzt hat und dass dann die Sachen auch tatsächlich bezahlt werden müssen. Also das hat mir heute nochmal sehr gut getan mit dem Vertrauen. Dafür einfach nochmal Danke dazu. Ja. Und ich werde es auch immer weiter, also gerade aus deinen Impulsen, Bodo, ich kämpfe für die Menschen und weniger für die Zahlen.
Schön. Ja. Ja, wenn die Zahlen denn den Menschen dienen, ist ja alles gut. Dann haben wir es, dann ist es perfekt, ne? Dieses Verhältnis ist es. Ja, danke dir, Roy. Alles Gute auch über den Sommer.
Ne? Ja. Prima. Ja, dann recht herzlichen Dank nochmal für eure Teilnahme. Übrigens, also nur als kleine Anmerkung, es gibt übrigens auch Blaue, die lustig sind.
Okay.
Ja, wollte ich nur noch mal sagen, ja. Nicht alle Blauen gehen zum Lachen in den Keller.
Okay.
Ja, Bodo, paar Abschiedsworte.
Ja, ich mag Danke sagen. Ich bin sehr dankbar für die Zeit, die ich und wir in den letzten Monaten auf Basis dieses Online-Impulses mit euch verbringen durften. Besonders dankbar sind wir für die Gelegenheit, die Möglichkeit, die Erkenntnisse, die aus diesen Gesprächen heraus entstehen, also aus den letzten 20 Minuten, 30 Minuten, da dürfen wir auch viel mitnehmen. Da entsteht bei uns auch sehr viel raus. Und ja, wir sind tatsächlich sehr, sehr, sehr dankbar dafür, dass ihr dazukommt. Es ist noch, ja, dann die zweite Dankbarkeit ist natürlich Richtung Mitarbeiter. Wir haben da immer dieses Trinkgeld-Thema, was wir dort den Berechnung tragen wollen. Und da müssen Mirko und ich und Lena und Katharina sich noch ins Zeug legen, weil wir hatten das ja mal eingangs gesagt, dass wir die Mitarbeiter eben dazu ermutigt haben, Videos zu machen, die die Menschen stärken und dass sie für jedes Video und für jeden Like und für das Geteiltsein dann etwas in ihre Trinkgeldkasse bekommen. Und die haben so doll Gas gegeben, die Mitarbeiter. Also, dass wir jetzt quasi in der Schuld der Mitarbeiter stehen, also das Team UKE. Wir müssen noch ein paar Online-Impulse machen, weil die Mitarbeiter haben da wirklich zusammen Videos verteilt. Die sind auf eine Trinkgeldsumme von 25.000 Euro gekommen. Das ist gigantisch. Das ist so gigantisch. Ja, und wir müssen noch ein paar Sitzungen machen. Das ist gut für uns, aber vielleicht auch gut für euch, weil die sind so wertvoll, diese Impulse. Und wir haben uns jetzt schon dafür entschieden, dass wir das auch über diese Trinkgeldaktion hinaus machen werden, weil diese Zeit hier gemeinsam mit euch und den Teilnehmern einfach so wertvoll ist. Und wir werden das also weiter fortsetzen. Die nächsten Male im Herbst werden noch einzahlen auf die Trinkgeldkasse, damit wir dann nichts mehr den Mitarbeitern schuldig sind. Das ist uns ganz wichtig. Und dann geht es aber trotzdem weiter. Also vielen, vielen Dank dafür, dass ihr in den letzten Monaten uns die Treue gehalten habt, dass ihr den Mitarbeitern ja ihre Trinkgeldkasse aufgefüllt habt mit eurem Beitrag. Und wir freuen uns auf die Zukunft und hoffen, dass sie gut wird. Und vielleicht noch ein letzter Punkt zum Thema Hoffnung, weil das ist auch ganz wichtig für das Thema Vertrauen, Hoffen. Ich habe mal ein Interview gelesen mit Sepp Maier. Und da war die Frage, wieso gehen die Menschen in ein Fußballstadion? Und er antwortete ganz trocken, ganz einfach, weil sie das Ergebnis nicht kennen. Wenn wir das Ergebnis kennen würden, würden weder die Fußballspieler aufs Feld noch die Zuschauer ins Stadion gehen. Wenn wir das Ergebnis kennen würden, würde keiner von uns mit jemand anderem Schach spielen. Wenn wir das Ergebnis kennen würden, würden wir keine Gemeinschaftsspiele spielen. Und das mit dem Controlling versuchen wir, Ergebnisse vorwegzunehmen, aber damit geht Lebendigkeit verloren. Denn Gesellschaftsspiele und all die Situationen, wo wir ergebnisoffen ins Leben gehen, die zeichnen sich dadurch aus, dass wir uns lebendig fühlen, Freude haben und die richtig Spaß machen. Und überall dort, stellt euch mal vor, wir wüssten das Ergebnis eines Fußballspiels. Dann hätten wir keine Freude daran, ins Stadion zu gehen. Und deshalb ein weiteres Votum zum Blick Hoffnung. Ja, jeden Tag mit dieser Hoffnung zu begegnen, dass ein Ergebnis entsteht, für das wir uns einsetzen, für das wir alles tun, worauf wir uns freuen, wenn es gelingt, aber auch nicht kaputt gehen, wenn wir das Spiel mal verlieren. Dann ist das nächste Spiel steht wieder an und dann geht's weiter. In diesem Sinne, euch allen einen wunderbaren Sommer. Bleibt gesund. Wir freuen uns alle, euch wiederzusehen. Und bis dahin alles Gute. Tschüss.